SRF 1.
Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous mit diesen Mittagsthemen. Der Greenpeace-Aktivist Marco Weber ist glücklich aus Russland zurück.
Die Arktis ist in aller Munde. Das Bewusstsein, dass es wichtig ist, die Arktis zu schützen, ist vorhanden, mehr als zuvor. Das ist das, was wir erreichen wollten, und das ist uns geglückt.
Das Interview im Rendezvous. Großbritannien bibbert vor massenhaft einwandernden Bulgaren und Rumänen ab morgen. Wir fragen unseren Osteuropa-Korrespondenten, ist diese Angst berechtigt? Und um 13 Uhr ein letzter Blick zurück aufs 2013 von A wie Abhören oder A wie Angela Merkel.
Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht.
My name is Ed Snowden, I'm 29 years old.
Über E wie Edward Snowden bis W wie Weihnachtsgans und Wurst.
Unser Land wird ausgenommen wie eine Weihnachtsgans.
Am Ende, es geht um die Wurst.
Der Jahresrückblick in Tönen um eins. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Damian Rast. Er hat die Nachrichten.
Nach seiner Rückkehr aus Russland ist der Greenpeace-Aktivist Marco Weber vor die Medien getreten. Er bereue nicht, bei der Aktion in der Barentssee mitgemacht zu haben, sagte er. Außerdem sei ihm bewusst gewesen, dass er unter Umständen verhaftet würde. Weber war Mitte September festgenommen worden, als er zusammen mit 27 anderen Greenpeace-Aktivisten versucht hatte, auf eine Ölplattform des russischen Energiekonzerns Gazprom zu klettern. Mit der Aktion wollte die Umweltschutzorganisation gegen die Ölförderung in der Barentssee protestieren. Wegen eines neuen Amnestiegesetzes hatte Weber Russland Ende vergangener Woche verlassen können. Der extrem ungünstige Aufbau der Schneedecke hat zu den zahlreichen tödlichen Lawinenunfällen in den Alpen geführt. Das erklärte der Sicherheitsexperte des Schweizerischen Alpenclubs SAC. Die alte und die frische Schneeschicht hätten sich schlecht miteinander verbinden können. Deshalb sei die Gefahr eines Schneebretts oder einer Lawine ziemlich groß. Außerdem sind über die Feiertage viele Menschen in den Bergen unterwegs, was ebenfalls zu einer Häufung der Unfälle führt, wie es weiter heißt. Seit letztem Donnerstag sind in der Schweiz 7 Menschen wegen Lawinen umgekommen. Mehrere EU-Staats- und Regierungschefs haben Lettland als neues Mitgliedsland in der Eurozone begrüßt. Das baltische Land führt morgen den Euro als neue Währung ein. Deutschlands Kanzlerin Merkel und Frankreichs Staatspräsident Hollande hießen Lettland herzlich willkommen im Euroraum. EU-Kommissionspräsident Barroso lobte die Bemühungen Lettlands, um den Euro als Währung einführen zu können. Lettland führt den Euro als 18. EU-Land ein. Der Euro löst damit die bisherige Währung, den Latz, ab. Hunderttausende Griechen versuchen, in letzter Minute ihre Motorfahrzeugsteuern zu bezahlen. Die Frist läuft heute ab. Vor den Finanzämtern, Banken und Postämtern bilden sich lange Schlangen, wie die Nachrichtenagentur DPA berichtet. Gemäß Angaben von griechischen Medien haben bis gestern mindestens 1 Million Autobesitzer die Steuern noch nicht bezahlt. Ungefähr 100.000 Bürger hätten ihre Nummernschilder bei den Finanzämtern abgegeben, um zu sparen. Wer die Motorfahrzeugsteuer in Griechenland nicht rechtzeitig entrichtet, muss das Doppelte der Gebühr bezahlen. Die Afrikanische Union hat den Konfliktparteien in Südsudan mit Sanktionen gedroht, falls sie die Kämpfe nicht sofort einstellten. Die Staatengemeinschaft werde gegen diejenigen Strafen verhängen, die Gewalt schürten und die internationalen Friedensbemühungen behinderten, teilte die Afrikanische Union mit. Kurz zuvor hatte der Präsident Ugandas gesagt, die Staaten Ostafrikas seien bereit, in Südsudan einzugreifen, falls der Rebellenführer Riek Machar das Angebot der Regierung, einen Waffenstillstand zu vereinbaren, nicht akzeptiere. In der Stadt Bor, einem Brennpunkt der Gewalt, kam es erneut zu Gefechten zwischen Rebellen und Truppen der Regierung. Ein Priester aus Frankreich, der in Kamerun entführt worden war, ist wieder frei. Präsident Hollande dankte in einer Stellungnahme allen involvierten Stellen, die zur Freilassung beigetragen hätten. Wo sich der Geistliche im Moment befindet, sagt er nicht. Der 42-jährige Priester war Mitte November an der kamerunischen Grenze zu Nigeria verschleppt worden. In diesem Gebiet ist die radikal-islamische Sekte Boko Haram aktiv. In Burma lässt die Regierung 5 politische Gefangene frei. Außerdem würden laufende Prozesse gegen rund 200 Angeklagte eingestellt, teilte das Büro des Präsidenten mit. Nach Angaben von Aktivisten gibt es in Burma noch etwa 40 politische Gefangene. Sie waren unter anderem verurteilt worden wegen Missachtung der Regierung oder unerlaubter Versammlungen. Ob auch sie bald freikommen, ist nicht klar. Präsident Thein Sein hatte angekündigt, bis Ende Jahr alle politischen Gefangenen freizulassen. Die vom Polareis eingeschlossenen Teilnehmer einer Antarktis-Expedition werden aus der Luft von ihrem Schiff geholt. Die australischen Behörden haben sich für eine Rettung per Helikopter entschieden. Die Mannschaft des festsitzenden Schiffes habe auf dem Eis bereits einen Landeplatz abgesteckt. Noch sei das Wetter in der Region für einen Flug aber zu schlecht. Ein Blick auf das Eishockey. Im Finale des Spengler Cups in Davos ist das erste Drittel gespielt. Und Genf Servette führt gegen ZSKA Moskau mit 2:0. Die Tore für die Genfer schossen Schimek und Hollenstein.
Sie hören Rendezvous. Wie haben Sie das ausgehalten, im Gefängnis zu sein mit Aussicht auf 7 Jahre Haft? Das fragen wir gleich Marco Weber. Wie viele Einwanderer braucht die Wirtschaft und braucht es einen Mindestlohn in der Schweiz? Die zwei Fragen machen 2014 zum Schicksalsjahr für die Schweizer Wirtschaft. Dann besuchen wir die Sami im Norden Norwegens und sinnieren über ihre Zukunft nach. Und wir lassen uns vom Feuerwerksmeister die Geheimnisse von Knallfröschen und Frauenfürzen einführen, bevor wir dann das Schlussfeuerwerk zünden um 1, die Worte des Jahres 2013.
Das wird noch eine Liebesbeziehung, da bin ich überzeugt.
Weiter zum Silvesterwetter.
In weiten Teilen der Schweiz gibt es viel Sonnenschein. Nur im Mittelland, unterhalb von 600 Metern, liegt stellenweise Nebel. Am Neujahrsmorgen fällt auf der alten Nordseite etwas Regen oder Schnee. Später wird es wieder freundlicher. In den Alpen wird es sogar ziemlich sonnig. Die Temperatur 2 bis 6 Grad.
Gegangen war er voller Engagement für die Arktis. Gelandet ist er im Gefängnis. Marco Weber, der Greenpeace-Aktivist. Seit gestern zurück in Zürich hat er sich heute öffentlich geäußert. 2 Monate saß der 28-Jährige in einer russischen Zelle, weil er auf einer russischen Ölbohranlage in der Arktis ein Protestplakat aufhängen wollte. Freigekommen ist er dank der Amnestie von Präsident Putin. Raphael von Matz hat mit Marco Weber gesprochen.
Herr Weber, wie froh sind Sie, dass Sie jetzt wieder hier in der Schweiz sind?
Es ist natürlich eine sehr große Erleichterung. Es tut mir gut, wieder zu Hause zu sein. Und ich bin froh, wenn dann der Medienrummel vorbei ist, dass ich wirklich dann richtig ankommen kann.
Blicken wir zurück. Am 22. September haben Sie mit anderen Aktivisten diese Aktion auf dieser Ölplattform gemacht. Sie wollten dort ein Transparent aufhängen. Waren Sie überrascht, wie heftig die russischen Behörden reagiert haben?
Es war schon eine Überraschung, also wenn auf uns geschossen wird und mit Messern unsere Boote aufgeschlitzt werden, ist das sehr, sehr aggressiv. Wir von unserer Seite handeln ja immer gewaltfrei. Wir versuchen nicht zu provozieren. Ja, es war schon eine Überraschung.
Sie wurden dann angeklagt des Terrorismus, des Rauditums, saßen 2 Monate in Untersuchungshaft. Ich nehme an, da hat man auch Angst um die eigene Zukunft.
Ich habe nicht zu weit vorausgeschaut, ich habe das so in Etappen gesehen. Ich habe nie daran gezweifelt, dass wir vor den Olympischen Spielen herauskommen. Ich habe immer gedacht, dass Russland kein Interesse hat, 30 Aktivisten aus 18 verschiedenen Nationen während den Olympischen Spielen inhaftiert zu haben. Ja, das hat mir sehr Mut gemacht.
Dennoch diese 2 Monate in U-Haft, die waren hart. Sie haben sich auch über die Haftbedingungen beklagt.
Ja, die Haftbedingungen sind hart. Das ist einfach auch das System dort, dass es nicht erlaubt, dass die Gefangenen anständig behandelt werden. Jedoch von den Werten wurde ich nie geplagt. Ich habe sie sehr humanitär erlebt, sehr hilfsbereit erlebt.
Was war für Sie das Schlimmste? Also Essen zu trinken, das gab es immer genug. Wie war so der Tag?
Das Schwierigste war eigentlich die Unsicherheit, wie lange das jetzt noch geht. Jedoch auch an sich der Freiheitsentzug ist nicht zu unterschätzen. Das habe ich bis jetzt auch noch nicht so erleben müssen. Aber es ist sehr schwierig, mit dem Freiheitsentzug umzugehen. Auch am Anfang haben wir wirklich zu wenig Wasser bekommen. Da gab es 4 Deziliter pro Tag. Das hat sich nach 1,5 Wochen geändert.
Marco Weber, die Folge dieser Aktion ist, dass eigentlich die Medien jetzt sehr stark über Sie als Person, über die Aktivisten berichten und gar nicht mehr so sehr über diese Arktis-Kampagne von Greenpeace. Ist das nicht fast ein wenig kontraproduktiv?
Ich habe das nicht so erlebt. Ich habe auch von vielen Freunden gehört, dass während dieser Zeit sehr viele auch Hintergrundinformationen ausgestrahlt wurden von den Medien zum Arktisschutz. Ich glaube, wir haben diese Plattform, die uns geboten wurde, diese Medienplattform, sehr gut nutzen können.
Jetzt gerade zum Jahresende sind Sie wieder zu Hause, können zu Ihrer Familie. Was werden Sie jetzt als erstes tun?
Ich werde wahrscheinlich erst mal ausruhen, versuchen anzukommen. Auch die Arbeit als Zimmermann wartet wieder auf mich. Das hilft mir, sich auch wieder in den Alltag einzusteigen. Ich freue mich auch darauf, wieder mal etwas richtig Handfestes zu machen.
Sagt der Greenpeace-Aktivist Marco Weber nach seiner Rückkehr aus Russland. Die Angst geht in Großbritannien, die Angst vor Horden, vor Einwanderern aus Rumänien und Bulgarien. Vom 1. Januar an können diese nämlich ohne Einschränkung in alle Länder der EU reisen und dort bleiben. Großbritanniens Premier Cameron nützt diese Angst politisch aus. So sollen die Zuwanderer die ersten 3 Monate keinen Zugriff auf das britische Sozialhilfesystem haben. Obdachlose oder bettelnde Migranten sollen deportiert und an der Rückkehr nach England gehindert werden. Die Frage an unseren Nordosteuropa-Korrespondenten Mark Lehmann: Wie kommt die Reaktion Großbritanniens in Rumänien und Bulgarien an?
Das kommt schlecht an. In Rumänien und Bulgarien ist man ziemlich perplex, ob diese Diskussion in England, denn sie widerspiegelt ein Image, das nicht der Realität entspricht. Gewiss mag es Sozialschmarotzer geben, das sind oft die sichtbaren Fälle, eben die Bettler in den Straßen, die auch in ihren Heimatländern nicht wohl gelitten sind, aber das sind immer noch die Ausnahmefälle. Viele Rumänen und Bulgaren ärgern sich über diese Verallgemeinerungen, sie halten das für eine rassistische Diskussion und sind es leid, immer nur mit den Problemfällen in einen Topf geworfen zu werden, denn man muss sehen, es sind auch viele gut qualifiziert in den Westen gekommen, die ihren Zielen viel gebracht haben, aber von ihnen ist kaum die Rede.
Bisher gab es ja Beschränkungen, wie viele auswandern konnten in die EU. Gibt es da konkrete Zahlen, wie viele gegangen sind und wer gegangen ist?
Es gibt Schätzungen. Die größte Auswanderungswelle, die liegt eigentlich schon eine Weile zurück, in den Jahren vor 2009, also noch vor der großen Finanz- und Wirtschaftskrise, sollen gegen 2 Millionen Rumänen und etwa 500.000 Bulgaren ihr Land verlassen haben. Die Rumänen gingen nach Spanien häufig, nach Italien, arbeiteten dort schwarz, die Bulgaren meist nach Griechenland und in die Türkei. Und viele sind auch in der Krise und danach in diesen Ländern geblieben. Einige sind weitergewandert, nach Deutschland zum Beispiel, andere sind zurückgekommen. Und diese ganze Auswanderungswelle, die hatte 2 Gesichter. Zum einen konnte so die Arbeitslosigkeit in den Heimatländern in Grenzen gehalten werden und die Gastarbeiter haben dann noch viel Geld nach Hause geschickt für ihre Familien. Zum anderen aber sind auch sehr viele gut qualifizierte abgewandert, Ingenieure, Computerspezialisten, Ärzte, überhaupt Gesundheitspersonal. Und diese Leute fehlen nun in Rumänien und in Bulgarien. Und deshalb versteht man hier auch nicht, warum in England und in Deutschland diese Debatte um Armutseinwanderer geführt wird. Denn für die Rumänen und Bulgaren ist klar, der Westen hat uns die guten Leute geklaut.
Gegangen sind aber eben auch die wenig Gebildeten, wie Sie vorhin gesagt haben. Und die wenig Gebildeten, das sind eben oft die Roma.
Ja, das ist so und das stimmt, dass auch die Missbrauchsfälle häufig die Roma betreffen. Aber man muss sehen, dass der Kern des Problems hier woanders liegt. Die Roma sind auch in ihren Herkunftsländern benachteiligt. Sie leben auch hier häufig von einer minimalen Sozialhilfe. Und viele nehmen deshalb jede Chance wahr, um ihren miesen Lebensstandard zu verbessern. Und die Reiseerleichterungen in Europa, die kommen ihnen da sicher entgegen. Aber hier sprechen wir von der Roma-Problematik. Und das ist eine Herausforderung, die international angegangen werden muss. Zum einen müssen die Herkunftsländer die Diskriminierung stoppen und den Roma bessere Chancen bieten. Zum anderen kann sich aber auch der Westen und die EU insgesamt nicht aus der Verantwortung stehlen. Und der Westen muss die Herkunftsländer der Roma wirksamer unterstützen. Und hier sind die Fortschritte trotz vielen schönen Worten und Konzepten einfach noch sehr gering. Aber die Roma-Problematik, die löst man nicht, indem man die Sozialhilfeansätze ein bisschen senkt und Einreisesperren verhängt.
Ab morgen kann jetzt also jeder und jede in die EU auswandern aus Bulgarien und Rumänien. Ihr Eindruck? Brennen jetzt die Menschen quasi im Osten darauf zu gehen? Packen die quasi heute die Koffer für morgen?
Ich denke nicht, dass das so ist. Die Freizügigkeit ist ja nicht ein völlig neues Phänomen. Auch jetzt schon durften neben Rumänen und Bulgaren im Ausland arbeiten, wenn auch noch kontingentiert. Viele, die gehen wollten, sind schon gegangen. Das ist auch, was die rumänischen und bulgarischen Behörden nicht müde werden zu betonen. Aber sicher wird es Menschen geben, die sich angesichts der Krise in ihren Heimatländern überlegen, ob sie ihr Glück nicht vielleicht doch im Ausland versuchen wollen. Aber diese Leute wollen arbeiten, die wollen sich nützlich machen, die wollen etwas leisten. Ich denke, die wenigsten verlassen ihre Heimat mit dem Vorsatz, an einem völlig fremden Ort einfach Sozialgelder abzukassieren.
Sagt unser Korrespondent Marc Lehmann im Rendezvous. Masseneinwanderung und die Angst davor ist nicht nur ein Thema in Großbritannien, sondern im 2014 auch in der Schweiz. Deshalb wird das neue Jahr ein schicksalhaftes für die Schweizer Wirtschaft. Mit der Masseneinwanderungsinitiative und der Initiative zum Mindestlohn stellt die Bevölkerung gleich zwei zentrale wirtschaftspolitische Weichen. Die Wirtschaftsverbände schauen deshalb mit entsprechender Anspannung auf das neue Jahr. Jan Baumann mit einer Vorschau.
Besonders gefordert im neuen Jahr ist Economy Suisse. Der Dachverband der Schweizer Wirtschaft sucht weiter nach einem festen Direktor. Und er hat noch immer am Misserfolg vom letzten März zu nagen. Das Jahr zur Abzockerinitiative war eine Schlappe für den Verband. So etwas soll 2014 nicht nochmal passieren. Interimsdirektor und Chefökonom Rudolf Minsch.
Da geht es vor allem darum, wirtschaftsschädliche Initiativen zu bekämpfen. Die Masseneinwanderungsinitiative der SVP, die den bilateralen Weg mit der EU gefährdet.
Dicht gefolgt von der Mindestlohninitiative der Gewerkschaften.
Die ein Einheitsbrei über die gesamte Schweiz legen will und damit neue Ungerechtigkeiten schafft, in dem Sinne, dass auch die Branchenunterschiede, die regionalen Unterschiede nicht berücksichtigt werden.
Economy Suisse kämpft dabei Seite an Seite mit dem Schweizerischen Gewerbeverband. Verbandsdirektor Hans-Ulrich Biegler.
Also hier wird der wesentlichste Standortvorteil unserer Wirtschaft, nämlich der flexible Arbeitsmarkt, dieses Zusammenspiel in den Beziehungen Arbeitgeber-Arbeitnehmer, das wird auf das Spiel gesetzt und das gilt es zu bekämpfen.
Die Sozialpartnerschaft von Arbeitgebern und Arbeitnehmern wird nächstes Jahr also auf dem Prüfstand stehen. Denn die Einführung eines landesweiten Mindestlohns ist 2014 das große Anliegen für den Gewerkschaftsbund, der die Initiative lanciert hat. Chefökonom Daniel Lampert.
Die Lohnfrage ist sicher im Zentrum. Da ist zum einen die Mindestlohninitiative 22 Franken für alle, aber auch die Lohnungleichheit Frau-Mann. Es ist illegal, dass Firmen Frauen schlechter zahlen für die gleiche Arbeit als Männer. Jetzt braucht es schärfere Maßnahmen. Der Bund muss da eine aktive Rolle spielen. Die Frauenlöhne müssen so sein wie die Männerlöhne. Alles andere ist illegal.
Nebst den Löhnen und der Zuwanderung wird der starke Franken die Wirtschaft weiter beschäftigen. Gewerkschaftsökonom Lampert.
Zum Glück haben wir die Untergrenze, wenn sie auch besser etwas höher angesetzt wäre. Aber wir werden Firmen haben, die nach wie vor leider nicht die Preise verlangen können, die sie bräuchten, um wirklich langfristig gute Geschäfte machen zu können.
Trotzdem dürfte die Schweizer Wirtschaft insgesamt beneidenswert gut durchs neue Jahr kommen. Vor allem im Vergleich mit den umliegenden Ländern, die konjunkturell schwächer unterwegs sind. Doch im neuen Jahr geht es auch um etwas Grundsätzliches. Die Führungsequipe der Wirtschaft will ihr angeschlagenes Image aufpolieren.
Eines der großen Projekte, die anstehen, ist generell auch das Vertrauen in die Wirtschaft und die Funktionsweise wieder zurückzugewinnen.
Sagt Rudolf Minsch von Economy Suisse. Das ist keine leichte Aufgabe. Denn das Thema der überhöhten Managerbezüge zum Beispiel wird auch 2014 auf dem Tapet bleiben. Die Wirtschaftselite muss da noch viel Überzeugungsarbeit leisten und den Worten Taten folgen lassen. Für Spannung in der Wirtschaftspolitik ist also gesorgt im kommenden Jahr.
Heute besuchen wir in unserer Reihe zur Arktis die Sami in Nordnorwegen. Dieses indigene Volk, das über Jahrtausende von und mit der Natur lebte, bekommt das klimatische, politische und wirtschaftliche Tauwetter in der Arktis zu spüren. Nun stehen die Sami vor enormen Herausforderungen. Das hat einerseits mit ihrer Vergangenheit, ihren Traditionen zu tun, andererseits aber auch mit der Zukunft, wie die Reportage von Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann zeigt.
Es ist klirrend kalt, mitten am Nachmittag und nachthell. Hoch am Himmel leuchtet der Vollmond. Über der gut 80 Quadratkilometer großen Insel Redensøya, 400 Kilometer nördlich des Polarkreises in Norwegen. Redensøya gehört zur Stadt Tromsø. Hier leben noch gut 60 Menschen. Es gibt eine kleine Schule und ein Postamt. Die Insel ist die Heimat des 40 Jahre alten Jonny Berg, der an diesem Nachmittag mit einem Rentierschlitten über die schneebedeckten Felder zu seiner gut 400 Tiere umfassenden Herde jagt. Früher, als es noch viele Wölfe gab, dann haben wir einen samischen Jodel gesungen, um die Rentiere zu beruhigen, erzählt Jonny. Jonny Berg, der seine Rentierhalterlizenz für Redensøya von einer seiner 15 Tanten erbte, gehört zum Volk der Sami, eines von gut 40 indigenen Völkern in der Arktis. Die Sami leben in den weiten Regionen nördlich des Polarkreises in Norwegen, Schweden, Finnland und Russland. Hier in Tromsø sind wir nur eine kleine Minderheit. Aber weiter innen im Land, etwa in Kautokeino, sind die Sami bis heute in der Mehrheit, erzählt Jonny Berg. Immer wieder ist es in der Vergangenheit am Nordrand Europas zu Konflikten zwischen den Sami und der norwegischen Mehrheitsbevölkerung gekommen. Vor 40 Jahren löste der Widerstand gegen ein riesiges Wasserkraftwerk nordöstlich von Tromsø einen wochenlangen Hungerstreik aus und führte schließlich zur Schaffung eines eigenständigen samischen Parlamentes. Doch die Unterdrückung der Sami wie auch anderer indigener Völker in der Arktis hat tiefe Wunden hinterlassen, wie der Bürgermeister von Tromsø, Jens Johan Hjort, einräumt.
En av grunnene jo at Norge har absolutt noe å gjøre godt etter en brutal fornorskningspolitikk som...
Wir hatten hier vor zwei Jahren eine sehr kritische Situation. An den Schulen wurden samische Kinder verprügelt und in Internetforen kam es zu schweren Verunglimpfungen.
Og så hadde de da latt seg slå i flere minutter.
Es war denn auch die Sprachenfrage, an der sich der jüngste Konflikt in Tromsø entzündete. Dieser löste laut Jurt auf beiden Seiten einen wichtigen Lernprozess aus und führte kurz vor Weihnachten zu einem Abkommen über die Stellung der Sami in Tromsø, das die Gemüter weitgehend besänftigt hat, wie der Bürgermeister betont.
Gjøre ting bedre, hvordan man kan utvikle språket. Vi har
Wir haben uns darauf verständigt, der samischen Sprache viel größeren Raum in unserer Stadt zu geben. Und ich habe vorgeschlagen, dass an allen Schulen auch samisch unterrichtet werden soll, betont der aus dem südnorwegischen Oslo stammende Bürgermeister und weist darauf hin, dass Tromsø als Sitz des Arktischen Rates, einer Art EU der Nordpolanrainer, eine besondere Verantwortung für die Urvölker am nördlichen Eismeer trägt. Diese besondere Verantwortung nimmt auch das Institut für indigene Sprachtechnologie an der Universität Tromsø wahr. Hier beschäftigt sich die Doktorandin Elisabeth Scheller mit der Revitalisierung samischer Idiome. Nicht nur in den skandinavischen Ländern, sondern auch im benachbarten Russland.
Das, was gemeinsam ist, das ist der Trend, dass man revitalisieren will, dass die jüngere Generation die Sprache wiederbeleben will. Und diesen Trend sieht man eigentlich in jeder samischen Sprache.
Das wachsende internationale Interesse an den Rohstoffen der Arktis hat die Aufmerksamkeit vieler Sami für die eigene politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Situation geschärft. Allerdings stößt dieses europäische Urvolk dies und jenseits der skandinavisch-russischen Grenze auf zunehmend unterschiedliche Rahmenbedingungen. Während die Sami im Norden Norwegens, Schwedens und Finnlands ihre Autonomie zurückgewinnen konnten, fällt es den Sami in Russland zunehmend schwer. Im nordnorwegischen Kautokeino hingegen, wo die Sami die Mehrheit der Bevölkerung stellen, hat das Gemeindeparlament in der Woche vor Weihnachten auch das dritte Gesuch eines schwedischen Unternehmens abgelehnt, eine lukrative Goldmine zu eröffnen und damit ein Zeichen dafür gesetzt, dass die Sami auch in Zukunft mit ihren Rentieren die weiten Landstriche des hohen Nordens besiedeln können.
Bruno Kaufmann über die neue Situation für das Urvolk der Sami. Informationen zu weiteren Urvölkern rund um den Nordpol finden Sie auf unserer Webseite www.srf.ch/news/Arktis. Und am Freitag, dem 3. Januar, senden wir den letzten Teil unserer Arktis-Reihe. Wir berichten dann von einer Schifffahrt im arktischen Nichts. Silvester, das ist die große Nacht der Feuerwerker. Mit Fackeln und Raketen, mit Zuckerstöcken und Petarden wird das neue Jahr begrüßt. Aber Vorsicht, nach Mitternacht ist nicht mehr alles erlaubt. Ab dem 1. Januar 2014 gelten neue Vorschriften für großkalibriges Feuerwerk. Was sich damit konkret ändert, zeigt Max Ackermann.
Kometen und Vulkane, Kreisel und Raketen. Wer ein Feuerwerk zünden will, findet bei Wilfried, Knallfried, Buri alles, was das Herz begehrt.
Das fährt an, wie wir jetzt hier hören und sehen mit den goldenen und silbernen Kometen. Es wechselt nachher.
Auf dem Monitor im kleinen Berner Fachgeschäft funkeln Sonnen, sprühen Zuckerstöcke und steil steigt Katrins Traum in den Nachthimmel.
Kommt. Sechs wunderschöne, grosse Farbbouquets, die wir in 50 Meter Höhe dürfen geniessen.
All das wird auch morgen noch frei erhältlich sein. Für die ganz grossen Kaliber aber, die Feuerwerksbatterien mit Vielfacheffekten, braucht es neu eine Spezialbewilligung, etwa für das Elefantenbaby.
Das sind 34 Schüsse, wo wir Kaliber haben zwischen 55 und 63 mm. Und die Komposition ist etwa nach 2 Minuten ausgeschossen.
Knapp 400 Franken kostet der Spass. Und notwendig ist neu eben auch eine Art Feuerwerksfähigkeitsdiplom. Fritz Mosimann, Leiter Sprengwesen im Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation, zitiert die entsprechende Vorschrift.
Wer pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 4 verwenden, respektive abbrennen will, muss im Besitze eines entsprechenden Verwenderausweises sein.
Und diesen Ausweis gibt's erst nach einem eintägigen Kurs. Gegen 700 Hobbyfeuerwerker haben einen solchen bereits besucht und sich für 500 Franken den richtigen Umgang mit Silvesterbomben angeeignet.
Dann wird unterrichtet, wie solche Feuerwerkskörper aufgebaut sind, wie man diese anzündet, wie man ein Feuerwerk plant und umsetzt und natürlich auch die ganzen Sicherheitsaspekte.
Denn immer wieder passierten Unfälle. Gut deshalb, dass die Schweiz hier europäische Vorschriften übernehme. Eine Meinung, die Knallfried Buri allerdings gar nicht teilt.
Wie bei vielen bei uns in der Schweiz, es wird reguliert, reguliert, reguliert und noch einmal überreguliert.
Kleine Knallkörper seien doch eher gefährlicher als die stabilen Feuerwerksbatterien und gesunde Menschenverstand nütze in jedem Fall mehr als jedes Gesetz. Er, Knallfried jedenfalls, sei seit bald 30 Jahren im Feuerwerksgeschäft. Einen Unfall habe er noch keinen einzigen gehabt.
Max Ackermann zu Feuerwerkstönen und gleich kommen wir zum Schlussbouquet mit den Worten des Jahres. Aber zuerst noch die Schlagzeilen dieses Mittags. Bitte, Damian Rast.
Nach seiner Rückkehr aus Russland ist der Greenpeace-Aktivist Marco Weber vor die Medien getreten. Er bereue nicht, bei der Aktion in der Barentssee mitgemacht zu haben, sagte er. Außerdem sei ihm bewusst gewesen, dass er unter Umständen verhaftet würde. Der extrem ungünstige Aufbau der Schneedecke hat zu den zahlreichen tödlichen Lawinenunfällen in den Alpen geführt. Das erklärte der Sicherheitsexperte des Schweizerischen Alpenclubs SAC. Die alte und die frische Schneeschicht hätten sich schlecht miteinander verbinden können. Deshalb sei die Gefahr eines Schneebretts oder einer Lawine ziemlich groß. Zum Eishockey. Im Finale des Spengler Cups in Davos ist das erste Drittel gespielt. Jetzt läuft das zweite Drittel. Genf Servette führt gegen ZSKA Moskau mit 3:0.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.